Ich rück mal ein bisschen hier rüber, damit ihr besser sehen könnt, freien Blick habt. Also eine Sache von gestern möchte ich doch gerne noch mit euch mal testen, was wir gestern so hatten. Wer von euch ist berufen? Hildegard sagt es laut, berufen sind wir alle. Denn wir sind alle berufen in die Nachfolge Jesu. Und wir sind alle berufen, diese Nachfolge im Alltag zu leben. Also von daher, aber wie gesagt, der Fritz hat es ja schon gesagt, irgendwann kommt mal mehr zu dem Thema von dem Tag. Aber es hätten sich also eigentlich alle melden müssen. Die, die sich gemeldet haben, die wissen es schon. Und die, die sich noch nicht gemeldet haben, die wissen es noch nicht. Aber berufen seid ihr alle. Und jetzt habt ihr es wenigstens mal gehört. Es geht heute ums Thema Taufe. Und dabei nicht um die Frage Kindertaufe, Großtaufe, Erwachsenentaufe, sondern eigentlich mal, wie hat sich das ganze Thema entwickelt? Und vor allen Dingen, das werden wir im Schnelldurchlauf machen. Und dann die Frage, was bedeutet eigentlich die Taufe für uns? Es geht also, wie gesagt, um die Bedeutung der Taufe eigentlich für uns. Vor einigen Jahren ist mir das passiert. Da kommt ein junger Erwachsener auf mich zu und sagt, ist das eigentlich ein Problem, wenn ich kirchlich getraut werden möchte und ich bin noch nicht getauft? Und dann habe ich den erstmal ganz groß angeguckt, habe gesagt, wieso bist du nicht getauft? Der war Mitarbeiter in der Jugend, war definitiv, soweit man das von außen jemals sagen kann, gläubig und war aber nicht getauft. Dann haben wir also wirklich relativ schnell die Taufe nachgeholt. Also wirklich, würde ich sagen, nachgeholt in dem Falle, die war längst fällig. Und daran musste ich denken, als ich jetzt das Thema nochmal gestellt gekriegt habe. Und ja, wir wollen aber einfach mal gucken, ganz schneller Ritt durch die Taufe in der Geschichte. Im Alten Testament kommt die Taufe in diesem Sinne eigentlich nicht vor. Also wir haben mal den Naaman, syrischer Hauptmann, der Aussatz hatte, leprakrank war und wo der Prophet dann sagt, geh in den Jordan, tauch dich 7-mal unter, aber das war ja eine einmalige Sache, das war kein grundsätzliches Ritual, wenn du Aussatz hast, geh zum Jordan und dann wirst du gesund, sondern das war ganz konkret für ihn ein Auftrag. Aber da könnte man also auch nochmal einhaken, sagen, was haben wir da schon an Parallelen zur heutigen Taufe, die da sozusagen wie so ein Vorschatten drin ist. Aber sonst kommt es eigentlich im Alten Testament nicht vor. Es gab den Opferdienst im Tempel. Es gab die Beschneidung. Die Beschneidung war eigentlich das, was vielleicht am ehesten der Taufe entspricht, nämlich dieses rein aufgenommen werden in das Volk Gottes. Die Opfer im Tempel, würde ich die Parallele sehen zum Abendmahl heute, wo wir an das Opfer Jesu erinnern und das Opfer Jesu verkündigen. Nach katholischem Verständnis wird ja sogar in der Messe das Opfer Jesu wiederholt. Also jedes Mal, wenn eine Messfeier stattfindet, wird Jesus symbolisch nochmal neu gekreuzigt. Oder das symbolisch würden die vielleicht sogar streichen. Ja, also deswegen haben die einen Altar. In der evangelischen Kirche gibt es keinen Altar, da gibt es einen Abendmahlstisch. Das wird zwar oft dazu Altar gesagt, aber da gibt es keinen. Ja, denn auf einem Altar wird geopfert und wir bringen keine Opfer mehr. Die katholische Kirche schon. Ja, also in der Messfeier wird jedes Mal das wiederholt, deswegen haben die einen Altar. Wir haben hier sowieso nicht mal einen Tisch stehen, aber nur beim Abendmahl, deswegen dann den Abendmahlstisch. Das ist im Grunde korrekt. Ja, auch wenn wir hier dauerhaft einen Tisch stehen hätten, dann wäre das ein Abendmahlstisch und kein Altar. Das ist so ein Unterschied. Wir brauchen das Opfer nicht mehr. Im Alten Testament, die Opfer waren ja ein Symbol auf Christus hin. Ja, und deswegen ist die Entsprechung, wenn wir dann an das Opfer Christi erinnern im Abendmahl, würde ich sagen, ist das auch wieder der Hinweis darauf und entspricht dem also. Habe ich schon mehr gemacht, als ich wollte. Zwischen den Testamenten hatten die Juden ja keinen Tempel zeitweise. Früher hat sich, also vor dem zweiten Tempel, haben sich bestimmte Rituale entwickelt in der Synagoge. Die Synagoge ist ja eigentlich eine Schule. Ja, also man sagt ja auch die Judenschule. Und sie ist kein Ersatz für den Tempel, sondern die Schule, die Synagoge ist der Ort, wo gelehrt wird, wo man zusammenkommt, das Gemeinschaftshaus,
Aber ja, genau, das Gemeinschaftshaus passt. Und da hat sich dann entwickelt ein Reinigungsbad vor dem Gottesdienst in der Regel, wo sich derjenige selber reinigt. Ein Zeichen der Buße, ein Zeichen der Umkehr, ein Zeichen der Reinigung für Gott. Dann haben wir die Taufe des Johannes. Auch da geht es ja um Schuldbekennen. Ja, also der Johannes ruft zur Buße auf und sagt, Leute, kommt, tauft, lasst euch taufen. Da haben wir zum ersten Mal das Lasst euch taufen. Im Jüdischen tauft sich derjenige ja praktisch selber. Ja, er reinigt sich selbst in der Mikwe. Bei Johannes haben wir zum ersten Mal dieses Lasst euch taufen. Es hat was mit Sündenbekenntnis zu tun, natürlich mit der Bitte um Vergebung. Ich reinige mich von meiner Schuld und ich gelobe Besserung. Ja, also natürlich gehörte das bei Johannes dazu. Du wirst jetzt symbolisch, dir wird deine Schuld vergeben, da ist es schon mal drin. Und jetzt tu es anders. Ja? Also wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm, geh auch eine zweite mit ihm. Das ist ja der Kontext auch. Johannes, wo er dann, oder der Soldat und so weiter. Dann haben wir, jetzt sind wir eigentlich schon in der Gegenwart, obwohl ich hier, als ich es geschrieben habe, eigentlich die biblische Situation vor Augen habe, aber in der Missionssituation ist es bis heute so, da haben wir einen Dreiklang. Und ich glaube, das ist, jetzt kommen wir zu dem, ein Stück weit nähern wir uns jetzt dem Inhalt. Es ist ein Dreiklang aus Bekehrung, Wiedergeburt und Taufe in der Missionssituation. Also ein Mensch kommt zum Glauben, er bekehrt sich, er bekommt in diesem Augenblick neues Leben von Gott, er wird von neuem geboren, Wiedergeburt, also nicht zu verwechseln mit der hinduistischen, buddhistischen Wiedergeburt, wo man so lange wieder ins Leben zurück muss, da ist es ja ein Muss, kein Gewinn. Man muss so lange zurück, bis man gut genug ist, um ins ewige Nirvana, also ins Nichts, aufzugehen. Das ist dann das Heil. Hier geht es um was anderes. Ein Mensch bekommt neues Leben. Der Begriff taucht ja auf, als Jesus mit Nikodemus redet. Nikodemus fragt, wie kann ich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt, da gibt es nur einen Weg, du musst nochmal geboren werden. Und der sagt, wie soll denn das funktionieren? Soll ich nochmal zurück in meinen Mutterleib? Und dann sagt Jesus, nein, du musst durch den Geist geboren werden, also durch den Heiligen Geist neu geboren. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Bekehrung ist das, was ich tue. Ich sage, Herr, du sollst Herr meines Lebens sein. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und du sollst Herr meines Lebens sein. Das ist das, was ich tue. Habe ich getan irgendwann, ich war noch keine 10, war auf einer Kinderfreizeit, habe auf einer Ofenbank von einem Kachelofen gesessen und habe das so für mich gebetet. Das war so dieser Punkt. Also bei mir war es ein Punkt, obwohl ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin und ein Stück reingewachsen bin. Manche können den Punkt gar nicht benennen. Sie wissen, ich bin auf Kurs Jesus. Wann ich das erste Mal gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ja, sitzt bestimmt auch jemand hier, der sagt also, wann ich das zum ersten Mal gebetet habe, dass ich um Vergebung gebeten habe, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich bin so ein Stück da reingewachsen. Ich weiß, ich bin heute auf diesem Kurs, aber wie ich da hingekommen bin, das kann ich nicht mehr so ganz hundertprozentig nachvollziehen. Es ist auch okay. Hauptsache, wir sind auf dem Weg. Und da kommt dann gleich auch ein Punkt, da hake ich gleich nochmal ein. Und die Taufe als drittes in diesem Dreiklang ist das sichtbare und öffentliche Zeichen. Das ist die Missionssituation. Und das wird auch von Nichtchristen sehr ernst genommen. Wenn ein Moslem irgendwie anfängt, Bibel zu lesen, mit Jesus was anzufangen, das geht noch, vielleicht noch gerade so. Aber wenn er sich taufen lässt, ist das in vielen muslimischen Kulturen das Todesurteil. Ja, also das ist denen völlig klar. In dem Moment hat er jetzt wirklich den Schritt gemacht, ist übergetreten zum Christentum. Das wissen die sogar. Ja, also vorher wird er natürlich wahrscheinlich auch schon Druck kriegen, wenn sie es mitkriegen. Aber eigentlich in dem Moment, wo er sich taufen lässt, da wird es dann richtig gefährlich. Da wird es haarig. Und das ist also schon sehr, sehr klar. Aber in der Missionssituation ist ja auch in der Regel der Schritt doch ziemlich deutlich. Ja, anders als bei Leuten, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, geglaubt habe ich auch schon vor diesem Schritt. Ja, vielleicht war meine Wiedergeburt sogar schon ein paar Jahre früher. Ich habe keine Ahnung. Ja, also in dem Sinne weiß ich es auch nicht, ja, dass Gott schon irgendwas viel früher gesagt hat, ja, der glaubt doch, das ist es doch, und hat mir neues Leben gegeben und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Möglich, ja, also es ist einfach, es ist so eine Entwicklung und das bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich. Ja, die christliche Taufe heute, der Dreiklang fällt auseinander und zwar fast immer. Und mit die Überschrift ist ein bisschen unglücklich, denn christliche Taufe heute meint von meiner Sicht ja die christliche Taufe in der Gemeinde, also bei gläubigen Eltern, bei Kindern, die im gläubigen Elternhaus aufwachsen, auch teilweise in der Missionssituation. Werdet ihr gleich sehen. Ich habe also entweder Bekehrung und Wiedergeburt und dann oft stark verzögert die Taufe. Also das Beispiel von vorhin war sicher extrem. Ja, also dass da wirklich Jahre dazwischen gelegen haben. Aber das war ja auch jemand aus einem gläubigen Elternhaus. Die Eltern haben ihn aber trotzdem, ja, machen ja auch viele von uns, haben wir auch nicht gemacht, unsere Kinder als Säuglinge nicht getauft oder taufen lassen. Und dann ist er reingewachsen und irgendwie hat sich die Frage für ihn nie gestellt. Ja, ich bin dabei, ich bin Christ, ich halte Andachten, ich bin verbindlicher Mitarbeiter. Aber irgendwie hat sich die Frage nie gestellt, bis dann er dann getraut werden wollte. Und sag mal, ist das da eigentlich ein Problem, dass ich noch nicht getauft bin? Und ich habe dann erstmal, auf die Frage bin ich gar nicht eingegangen, sondern ich habe erstmal, wieso bist du nicht getauft? Als gläubiger Mensch. Ja, das war dann für mich erstmal der Punkt. Aber selbst bei Pro Christ zum Beispiel, selbst wenn wir Pro Christ in der Baptistengemeinde gemacht haben, was wir gemacht haben in Zeitz, war da nicht das Taufbecken auf und befüllt. Und jeder, der nach vorne kommt, ab ins Wasser. Sondern da haben wir heute so diese Traditionen. Man macht erstmal einen Taufunterricht, man redet, also man führt ein Gespräch, man macht einen Taufunterricht, dann nochmal reden, dann nochmal Zeugnis geben vor der Gemeinde. Und wenn das alles passt, dann taufen wir. Guckt mal in die Bibel, wie die das gemacht haben. Ja? Philippus mit dem Kämmerer da auf dem Wagen, der hat es gerade mal so gecheckt und sagt, du, da vorne ist Wasser, was hinderst, dass ich mich taufen lasse? Und interessant ist, in späteren Handschriften ist da ein Bekenntnis eingefügt. In den alten Handschriften fehlt das. Also nicht mal das Bekenntnis stand ursprünglich im Text. Das ist später eingefügt. Also wenn man guckt, die Handschriften, die wir alle haben, die wir nachgucken, also muss man in die entsprechenden Museen, wo die liegen, wenn man sie persönlich nachgucken will. Aber sie stehen auch in der Regel als Kopien online. Ihr könnt es also prüfen, in den alten Handschriften fehlt dieser Teil mit dem Bekenntnis. Oder der Kerkermeister. Um Mitternacht war das Erdbeben. Morgens waren sie alle getauft. Wie viel Taufunterricht war da wohl möglich? Ja, die haben sich dazu bekannt und dann wurde getauft. Also die waren unheimlich schnell damit, was wir an Beispielen haben. Und das fällt heute auch mit guten Argumenten. Ich will ja gar nichts dagegen sagen, aber in der Regel auseinander. Oder wir haben bei der Kindertaufe dann Taufe und dann Bekehrung und Wiedergeburt. Und da wird's jetzt ganz entscheidend. Egal wie rum, die Taufe ist zwar gültig, aber sie wird erst wirksam, wenn sie im Glauben angenommen wird. Und die Taufe ist unwirksam, wenn sie nicht geglaubt werden. Da ist es vollkommen egal, ob das ein Baby getauft worden ist oder ein Erwachsener. Und ich bin heute tatsächlich ein vorsichtiger Befürworter der Kindertaufe wieder bei gläubigem Elternhaus. Also ich würde nie ein Kind taufen, wenn die Eltern nicht wissen, wo der Hammer hängt. Interessant war da ein katholischer Pfarrer, mit dem wir in, was war noch, Fulda, war nur erste Stelle, genau, waren wir befreundet. Und der hat dann mal erzählt, also wir hatten so regelmäßige Treffen, neben der Allianz, das war nicht der Allianzkreis, neben der Allianz, das war dieser katholische Pfarrer, eine evangelische Pfarrerin, die Leitung von der Pfingstgemeinde und der Prediger von der Gemeinschaft, also ich. Und bei so einem Treffen hat der dann erzählt, dass ein Ehepaar zu ihm gekommen ist. Er war, glaube ich, Kirchenmitglied, sie noch nicht mal, und wollten jetzt, dass er das Kind tauft. Und er hat dann gesagt, ja, das mache ich, wenn ihr vorher einen Glaubenskurs macht. denn ihr versprecht ja, dass ihr euer Kind im christlichen Glauben erzieht, im Rahmen der Taufe. Und ihr könnt das ja gar nicht. Ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Das fand ich mal einen coolen Move, also eine interessante Entscheidung. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, nö, mache ich nicht. Hätte mir wahrscheinlich viel Ärger damit eingehandelt. Aber das mal rumzudrehen und zu sagen, ja, lasst uns mal überlegen. Im Rahmen der Taufe versprecht ihr ja, euer Kind im christlichen Glauben zu erziehen. Und dann müsst ihr ja erstmal selber wissen, worum es eigentlich geht. Und eigentlich euch auch dafür entscheiden und es wollen. Und dann reden wir mal über Taufe. Also nicht einfach Nein sagen, sondern eigentlich auf das Wesentliche hinweisen, dass die Glaube, dass die Taufe geglaubt werden muss. Und warum geht mir das so? Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Wenn ich die Glaubenstaufe befürworte, was ich tatsächlich auch, also wir haben ja, wie gesagt, unsere Kinder als Säuglinge nicht taufen lassen, auch mit gutem Grund, gibt gute Gründe dafür. Aber dann kommt der Punkt, ab wann nehme ich denn ein Bekenntnis der Kinder dann ernst und taufe? Unsere waren 4, als sie ihr erstes Bekenntnis zu Jesus abgelegt haben. Gleich mit dem Zusatz so, wir glauben an Jesus, wir wollen unser Leben mit ihm leben und jetzt wollen wir auch getauft werden. Ich gucke dich gerade an als Erzieherin. Würdest du das Bekenntnis eines 4-Jährigen ernst nehmen? Ja, aber warum? In der Bibel steht nichts davon. In der Bibel steht nichts drin, ab wann. Das war nämlich dann unser nächster Schritt. Dann haben wir alle Leute, die die Glaubenstaufe vertreten, gefragt, ab wann würdet ihr ein Bekenntnis ernst nehmen? Und die Antworten, die gingen von Bekenntnis ist Bekenntnis, ich würde taufen, das war mein Vorgänger in der Baptistengemeinde, bis, also frühestens mit 18. Ja, dass die Pubertät möglichst durch ist. Ja, aber das war genau, das war das Spektrum. Und das Interessanteste daran war aber, nicht einer hat biblisch argumentiert. Sondern mit Entwicklungspsychologie, mit Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit unterschiedlichsten Dingen. Denn der Punkt ist, die Bibel sagt über die Taufe der zweiten Generation schlicht nichts. Also über diese Situation, da sind gläubige Eltern, die haben jetzt ein Kind gekriegt, das Kind ist im Glauben erzogen, ist aufgewachsen damit, sagt irgendwann, also wann soll dieses Kind getauft werden? Wann nehme ich ein Bekenntnis ernst? Was muss, ist Voraussetzung dafür? Hatte der Kämmerer alles begriffen? Ich sehe einige, die den Kopf schütteln und ich würde dem zustimmen. Glaube ich nicht. Dass der zu dem, also, naja, glaube ich nicht, ist ein bisschen gewagt jetzt, denn Gott kann natürlich durch seinen Heiligen Geist einem Menschen derart Herz und Verstand öffnen, dass der tatsächlich binnen kürzester Zeit alles versteht. Ich kenne tatsächlich eine Frau, die bei ihrer ersten Begegnung mit Christen zum Glauben gekommen ist. Ja, also Bekannte haben sie mitgenommen in den christlichen Jugendkreis. Sie hat den Abend erlebt und hat sich da bekehrt. Die habe ich auch getraut, später dann. Also das gibt es tatsächlich, dass Gott dieses Wunder tut. Ja? Aber ich kenne unheimlich viele Christen und kenne auch von vielen ungefähr die Bekehrungswege. Das kenne ich wirklich nur einmal. Ja, normalerweise ist das ein Weg. Und ich glaube, sich da aufzureiben in diesem Streit, wann sollen wir taufen, da reiben wir uns, glaube ich, an der falschen Front auf. Denn ich habe dann auch in der Baptistengemeinde erlebt, dass dann Teenager gesagt haben, ja, wir wollen getauft werden. Das habe ich auch, das Beispiel habe ich schon mal erzählt. Da hatte ich einen Jungen, also das Erste, was der rausgehauen hat, als ich gefragt habe, warum willst du denn getauft werden? Ja, ich will dazugehören. Ja, da hätte ich normalerweise gesagt, na, darauf taufe ich nicht. Komme noch mal wieder. Habe ich da nicht gemacht, sondern ich habe ein langes Gespräch mit ihm geführt und habe gemerkt, der meint es ernst und der will mit Jesus leben. Der kann einfach, na, Sprache ist nicht so sein Ding. Wir haben dann auch alles durchgesprochen. Dann hat er sein Bekenntnis vor, da sollte der sein Bekenntnis vor der Gemeinde. Ja, der kriegte kein Wort mehr raus. dann stand ich da und habe gesagt, du hast mir doch erzählt, dass. Ja, und dann habe ich dann wiedergegeben, was er mir unter vier Augen erzählt hat, auf viel Rückfragen hin. Und das war dann sein Bekenntnis vor der Gemeinde. Und dann hatte ich ein paar junge Damen, Abiturientinnen, die haben mir druckreife Zeugnisse abgeliefert. Aber so wie ich sie kannte, also ich habe schon manchmal gesagt, ich habe sie nicht geglaubt. Wahrscheinlich ist das sogar richtig, auch wenn ich es vielleicht höflicher formulieren könnte. Aber ich habe einfach gesagt, die ganze, wie ich euch erlebe im Gemeindealltag, wenn ich euch in der Stadt treffe und sonst wo, habe ich da einfach meine Zweifel dran. Ich habe sie trotzdem getauft. Vielleicht war ich einfach nur zu feige, denn da hätte ich mich mit der ganzen Gemeinde angelegt. Ja, die kamen aus den richtigen Familien und wenn ich dann gesagt hätte, nö, das Bekenntnis nehme ich euch so nicht ab. Und aufgrund dieser beiden Erfahrungen, das, was ich mit den eigenen Kindern und dann meine Gespräche mit den Leuten, die die Glaubenstaufe auch vertreten, und dann kam nichts Biblisches, also kein Argument von der Bibel her. Und das Zweite, diese Erfahrung dann selber als Pastor, der jetzt, zu dem jetzt die Leute kommen, sagen, ja, ich möchte getauft werden. Es ist extrem schwierig, diesen Punkt zu finden bei Leuten, die einfach so reinwachsen. Und Leute, ich empfinde das als Segen, dass ich so reingewachsen bin. Das ist ja kein Problem. Ja, also ich bin so dankbar für mein Elternhaus, wo ich von klein auf mit Jesus in Verbindung gebracht worden bin. Dann für die Leute, die mir in der Kinderstunde das gebracht haben. Deswegen, ich bin heute noch davon überzeugt, Kinderarbeit und dann auch Jugendarbeit, aber vor allen Dingen auch Kinderarbeit, ist der wichtigste Dienst in der Gemeinde. Der kommt noch vor Pastor, Prediger, irgendwas anderem. Denn da werden Spuren gelegt für ein ganzes Leben. Deswegen ist mir das auch wichtig, dass die Leute, die das machen, das geistlich-theologisch wirklich mal durchdringen. Also auch mal die Originaltexte lesen, nicht nur Kinderbibel, sondern auch mal die Originaltexte in der Bibel. Was steht da wirklich? Und drüber beten, für die Kinder beten, das ist ein unglaublich wichtiger Dienst. Aber wenn jemand eben so reinwächst und dann eben mit 4, 5, 6 Jahren schon alle Antworten geben kann, wo wir als Erwachsene vielleicht sagen, müssen wir mal drüber nachdenken, müssen wir mal abwägen und von verschiedenen Seiten sehen. Die Kinder hauen das raus und sagen das, wie es ist. Kennt ihr so Kinder? Habt ihr so Kinder? Später fangen sie dann an, vieles zu hinterfragen unter Umständen. Aber ab wann nehme ich das ernst? Also unsere Kinder sind, ich bin dabei geblieben von meiner Bekehrung als Kind. Unsere auch. Ja, die sind also bis heute mit unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlicher Dichte, wie sie das leben, aber sie sind dabei. Und dann sind andere, die sind also dann vielleicht als junge Erwachsene oder Teenager ja eben getauft worden, weil die Familie, weil die Gemeinde das jetzt erwartet und die sind nicht mehr dabei. Und es geht nicht darum, in welchem Alter ich getauft worden bin, sondern es geht darum, dass ich glaube, was mir in der Taufe zugesprochen wird. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da sind wir wieder beim Gericht. Wenn ich es im Glauben nicht annehme, ist es nichts wert. Egal in welchem Alter getauft worden ist. Ja, und was die Taufe zum Ausdruck bringt, mit Christus begraben und auferstanden. Da kann man natürlich sagen, das wird deutlicher, wenn ich tatsächlich untergetaucht werde. Es soll sogar Gemeinden geben, die dann mal so 2, 3 Minuten warten, bevor sie einen wieder hochholen. Also ich habe das immer gemacht, runter und wieder rauf. Ich habe mich gefragt, da hatte ich ein Mädchen, die hatte so lange Haare und die Haare waren einfach nicht unter Wasser zu kriegen. Aber sie waren immerhin nass. Und unser Taufbecken war so tief, obwohl das war, glaube ich, vorher im alten Taufbecken. Das neue Taufbecken in der Baptistengemeinde, nach dem Hochwasser mussten die neu bauen. Und das war so tief, das ging mir das Wasser bis hier. Leute, die kleiner waren, die haben wir auf die Treppe gestellt und haben die dann runter und wieder auf die Treppe abgestellt. Also wir hatten da einen Bauleiter, der hat es irgendwie nicht so mit Messen gehabt. Der hätte auch das Fenster hinten für den Mutter-Kind-Raum zu hoch oder zu tief. Da habe ich dann davor gestanden und habe gesagt, das sieht komisch aus. Das haut nicht hin mit den Maßen. Das haben sie erst alles abgestritten. Am nächsten Tag kam er. Ich habe nochmal geguckt, sie hatten recht. Also der hatte damit scheinbar an mehreren Stellen Probleme. Ja, ja, aber so das ist das Bild, natürlich. Und das wird natürlich nicht so deutlich, wenn ich jetzt wie in der Kirche so eine Handvoll Wasser dann nur habe. Aber der Zuspruch ist das eigentlich Wichtige, nicht die Menge an Wasser. Dann ist es ein Zeichen für Gottes Ja zu den Mitmenschen, denn nicht ich reinige mich. Das unterscheidet ja die christliche Taufe von der Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war eine Sonderform der jüdischen Taufe. Ich reinige mich. Ja, die christliche Taufe ist ja das andere. Ich werde gereinigt. Ich werde gerechtfertigt. Ich rechtfertige mich nicht selber. Ist euch mal aufgefallen, dass der Satz, ich entschuldige mich, eigentlich eine Frechheit ist? Ich kann mich nämlich gar nicht entschuldigen. Entschuldigen kann mich nur der andere, an dem ich schuldig geworden bin. Ich kann um Entschuldigung bitten. Aber ich kann mich nicht entschuldigen. Und das ist in der Taufe, ja? Ich werde entschuldigt. Ich werde gerechtfertigt. Ich werde gerecht gemacht. Ich werde gereinigt. Da ist ein Zuspruch drin, was Gott für mich tut, was Jesus für mich tut. Und nochmal, wirksam wird das nur, wenn ich es auch glaube. Ja, nur dadurch, durch das Wasser, passiert nichts. Ja, ich werde von Jesus gereinigt. Und natürlich steckt immer auch ein Bekenntnis zur eigenen Schuld und zu Jesus drin. Bei der Taufe betone ich dabei bei der Kindertaufe betone ich die Aspekte, die von Gott kommen. Weil klar, das Baby kann ja noch nichts selber leisten. Das muss nachliefern. Das ist ja der Gedanke der Konfirmation. Ja, confirmare heißt ja festmachen. Das heißt also, der Gedanke ist eigentlich, man macht das fest, was einem in der Taufe zugesprochen worden ist. Nur die Frage ist, wie viele 14-Jährige sind denn so weit? Da gefällt mir unser BU deutlich besser, weil der nämlich den Gedanken hat, wir vermitteln den Kindern, den Jugendlichen, den Teenies, das, was sie wissen müssen, um sich entscheiden zu können. Wenn sie es dann sofort auch tun, Halleluja, preis den Herrn. Ja, kann man auch gleich die Taufe machen, wenn sie noch nicht getauft sind. Aber wenn sie es noch nicht tun, vielleicht machen sie es mit 16. Also bei meiner Konfirmandengruppe, bei der ich Konfirmand war, waren wir 50 Leute. Und dann haben wir das Glaubensbekenntnis gesprochen und dann sind wir gefragt worden, glaubt ihr das? Und haben im Chor Ja gesagt. Und ich sagte, haben 48 gelogen. Viele sind später bei uns im Jugendkreis zum Glauben gekommen. Also bei uns war Jugendkreis 14 bis 18, was hier Teenkreis ist, aber also bei uns im Blauen Kreuz dann. Viele sind zum Glauben gekommen, aber bei der Konfirmation waren die noch nicht so weit. Und mindestens von einem weiß ich, der war bekennender Atheist, aber er wollte natürlich das Geld, das es zur Konfirmation gibt, abräumen und hat also rauchbrav sein Ja gesagt. Und der hat nur wirklich wissentlich gelogen, vorsätzlich. Ich glaube nicht, dass wir das an einem Alter festmachen können. Und ich kann bei einem 16-Jährigen, der kann mir, wie gesagt, gerade wenn er so richtig drin, ich habe mal in der Teestube gearbeitet und da hatten wir so einen Penner, der meinte dann so ganz trocken, ich könnte eure Andachten selber halten, ich höre die jetzt hier seit Jahren, das glaube ich dem. Ja, der hat genügend Andachten gehört, das ist wie eine KI, die ich mit so und so vielen Sachen füttere und dann kann die das auch selber. Ja, also kein Problem, das funktioniert. Ist natürlich kein geistliches Leben dann drin. Aber, und was mache ich jetzt, wenn ich solche Kinder, solche Jugendlichen habe, die unsere fromme Sprache drauf haben, die ihre Bibel kennen? Ich kann es schlicht nicht mehr beurteilen. Bei einem, der von draußen reinkommt, der vorher Atheist ist und der jetzt Jesus erkennt, zum Glauben kommt und sich dazu bekennt, Da kann ich zumindest mal unterstellen, also warum sollte der das tun, wenn er es nicht wirklich glaubt? Aber bei jemandem, der da so reingewachsen ist, ist das, Entschuldigung, sauschwer. Da irgendwie sich ein Bild zu machen, ist das jetzt eigentlich echt oder nicht? Und deswegen stellt sich dann die Frage, wann will ich taufen? Und dann kann ich tatsächlich auch schon das vierjährige Kind taufen, weil es sich zu Jesus bekennt. Oder mit welcher Begründung lehne ich das ab? Das war definitiv ehrlicher gemeint als das von den 16-Jährigen in der Baptistengemeinde, die überhaupt keinen Bock hatten, christliches, geistliches Leben zu führen. Für die das gar kein Thema war. Aber natürlich, meine Eltern, Großeltern, alle sind in der Gemeinde und natürlich will man getauft werden und man weiß ja, was man sagen muss. Das ist eigentlich der Punkt, warum ich tatsächlich wieder dahin komme, dass ich auch Kinder taufen würde, auch Kinder getauft habe, ja auch hier schon, weil das für mich eigentlich dieser Kernpunkt ist, was wir immer und überall sagen müssen, deine Taufe ist nichts wert, egal ob als Kind oder als Erwachsener oder irgendwas dazwischen. Deine Taufe ist nichts wert, wenn du es nicht im Glauben annimmst. Das ist einfach der Punkt, der da steht. Und ich sage manchmal ein bisschen böse, ich bin mal sehr gespannt, ob es mehr Ungetaufte im Himmel oder Getaufte in der Hölle gibt, wenn am Ende gerichtet wird. Wahrscheinlich Zweiteres, aber ich weiß es nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen zum Glauben einladen. Wir laden nicht in erster Linie zur Taufe ein. Wir laden zum Glauben ein. Und wenn jemand eben wirklich nicht getauft ist und jetzt zum Glauben kommt, dann natürlich, lass dich taufen. Komm, suchen wir die nächste Gelegenheit. Wie wäre es am 1. Januar im See hinterm Reilhof? Ja, ich war also bei einer ICF-Taufe, die hatten so 20, 30 Täuflinge, waren in einem Baggersee und es war zwar Sommer, aber der war trotzdem saukalt. Die Täuflinge, das war ja nicht das größte Problem, rein, runter, rauf, raus. Aber die getauft haben, die standen da 20 Minuten im Wasser, bis alle getauft waren. Weil es wurden immer die Taufsprüche dann noch vorgelesen, dann so ein Satz aus dem Bekenntnis, was die gegeben haben. Es wurde draußen mit Mikrofon vorgelesen, dann wurden immer drei gleichzeitig getauft. Aber das Ganze hat trotzdem seine Zeit gedauert und die getauft haben, die war nachher knallhart durchgefroren. Aber Leute, glaubt ihr, da hat irgendeiner gejammert? Ja? Die haben mitgefeiert. Ja, die haben mitgefeiert, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Menschen sich haben taufen lassen. Und das ist das eigentliche Wunder. Und darum geht es im Kern. Und das andere sind Äußerlichkeiten. Also ich würde es mitmachen, wenn einer sagt, also zum Glauben kommt und sagt, ich will jetzt gleich getauft werden. Okay, wo ist Wasser? Ja, der Kocher hat auch Wasser. Nee, Leute, versteht ihr, worum es mir geht? Die Taufe ist ein deutliches Zeichen. Bei der Kindertaufe betone ich, was Gott dem Menschen sagt. Bei der Glaubenstaufe betone ich, was der Mensch selber tut. Da ist das andere vielleicht sogar ein bisschen im Hintergrund, was Gott getan hat. Und beides gehört zur Taufe. Ja? Aber das Entscheidende ist, dass wir Leute einladen zu Jesus, dass wir Leute einladen zum Glauben an Jesus und dass wir das verkündigen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das einfach jetzt auch nochmal euch so sage. Ich mache da jetzt keine große Zeremonie draus. Aber alle, die getauft sind, und zwar egal in welchem Alter und in welcher Form, möchte ich einladen, jetzt mit mir gemeinsam zu beten und Danke zu sagen für den Zuspruch, den ihr empfangen habt. Und vielleicht, ich gebe da noch eine Zeit der Stille, wo jeder nochmal sagen kann, ja Herr, das, was du mir dazu gesagt hast, das gilt. Und das, was ich entschieden habe, dass ich mich für dich entschieden habe, das will ich ganz neu festmachen. Und ich will mit dir leben. Ja, das ist damals irgendwann habe ich mich mal dafür entschieden. Und wenn jemand hier ist, der sich nie dafür entschieden hat, der sagt, eigentlich, wenn ich so richtig überlege, habe ich das nie festgemacht. Den lade ich natürlich ein, das entweder jetzt in der Stille zu tun oder noch besser, gleich auf einen von uns zuzugehen und zu sagen, hey, würdest du mit mir beten? Ich will das festmachen. Und wer Fragen dazu hat, der kann auch kommen. Ihr kennt die Mitarbeiter. Ihr wisst, denke ich, ganz gut, wer hier mit Jesus unterwegs ist. Und ihr könnt im Prinzip jeden davon ansprechen. Gerne auch mich, kein Problem, aber es muss nicht bei mir sein. Ihr dürft jeden, der mit Jesus unterwegs ist, ansprechen, sagt, ja, und dann betet gemeinsam und sagt, ich bitte Jesus um Vergebung meiner Schuld. Ich nehme das an, dass er für meine Schuld bezahlt hat und ich möchte mein Leben ab heute mit ihm leben. Das sind eigentlich die drei Schritte. Ich bekenne meine Schuld, ich bitte um Vergebung und wobei bekennen, da muss nicht zwingend jede Einzelheit benannt werden, sondern einfach die Grundschuld, ich bin bis jetzt ohne dich unterwegs gewesen. Ich habe dich einfach ignoriert, Jesus. Und deswegen bin ich schuldig, ich bitte um Vergebung und ich möchte von jetzt an mit dir unterwegs sein. Egal, ob du schon mal getauft worden bist oder nicht getauft worden bist, aber das ist grundlegend wichtig, diesen Schritt zu machen. Und wer sollte jemand hier sein, der es noch nicht gemacht hat, tut es. Entweder im Stillen, wie ich damals auf meiner Ofenbank, hat keiner mitgekriegt, oder tut es mit einem anderen, mit einem Zeugen, den ihr dann auch habt, ist, denke ich, die bessere Lösung, auch wenn es bei mir die andere war, wenn ihr es mit jemandem macht. Und alle anderen lade ich ein, macht es ganz neu fest, sagt, ja, ich stehe noch immer dazu, zu meiner Entscheidung und ich danke dir dafür, dass du mir vergeben hast und ich will weiter mit dir unterwegs sein. Amen.